Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der ja auch mit Worten geführt wird, etwa von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Nach seinem Besuch in Kiew hat er gesagt, dass die Amerikaner, Zitat, Russland in einem Ausmaß geschwächt sehen wollen, dass es die Art von Dingen, die es mit dem Einmarsch in die Ukraine getan hat, nicht mehr machen kann. Zitat Ende. Im Klartext heißt das, Russland dauerhaft ohne Angriffsfähigkeit, jedenfalls mit konventionellen militärischen Mitteln. Und das klingt nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine erstmal ja auch völlig logisch, wirkt aber alles andere als deeskalierend. Denn die USA wären ja weiterhin auch konventionell angriffsfähig. Ein ganz klassischer Fall von, man kann das denken, man kann auch danach handeln, aber öffentlich sagen. Sowas lässt natürlich kein Lavrov auf sich sitzen. Weshalb wir an diesem Dienstag mit neuer Angst aufgewacht sind. In den Frühnachrichten die Warnung von Russlands Außenminister Lavrov eben vor der realen Gefahr eines Weltkrieges. Und wieder Gänsehaut als erste Reaktion und schlimme Bilder im Kopf. Bei mir sind das immer die Ruinen von Hiroshima und dunkle, ganz klar umrissene Schatten auf den Fußwegen dieser zerstörten Stadt. Sie waren nämlich alles, was von den im Atomfeuer verbrannten Menschen übrig blieb. Inzwischen ist die Gänsehaut weg, zum Glück. Der Verstand hat wieder das Kommando und der sagt mir, Weltkrieg, klar, nicht komplett auszuschließen, aber weiterhin höchst unwahrscheinlich, weil am Ende eben doch kollektiver Selbstmord. Nur schon das Reden darüber ist ja gefährlich. Und es ist ein Zeichen dafür, dass immer höher gepokert und auch härter provoziert wird im Versuch, die jeweils andere Seite vor Friedensverhandlungen so weich wie möglich zu machen. Zynisch, sagen da die einen. So ist das eben, sagen die anderen und beides stimmt. Daran können wir in diesem Podcast nichts ändern. Aber wir können klare Gedanken gegen diffuse Ängste setzen und den Akteuren wenigstens ein bisschen in die Karten gucken. Heute reden wir über das Treffen westlicher Verteidigungsminister auf der US-Basis in Ramstein. Dann natürlich über die Lage im Osten und Süden der Ukraine und über Reaktionen auf Lavrovs düstere Drohung. Wir sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info. Und ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuell-Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 26. April um 16 Uhr. Andreas, der erste Blick auf die imaginäre Karte, die Lagekarte Süden und Osten der Ukraine. Was siehst du da?
Ja, wenn wir auf die Hafenstadt Mariupol gucken, dann sehen wir natürlich, dass die Stadt weiterhin unter russischer Kontrolle ist. Das ist ja bereits seit Tagen. Allerdings halten sich im Stahlwerk nach wie vor rund 2000 ukrainische Kämpfer auf. Sie haben sich dort verschanzt und es sollen sich dort auch Zivilisten aufhalten. Und trotz der am Montag von Russland angekündigten Feuerpause haben keine der eingeschlossenen Personen das Gelände verlassen. Daher haben russische Verbände jetzt erneut damit begonnen, die weit verzweigte Anlage unter Feuer zu nehmen. Unter dem Stahlwerk soll es viele Tunnel und Katakomben geben. Und im Osten der Ukraine, im Donbass, gibt es weiter heftige Kämpfe. Russische Verbände versuchen von der Stadt Isjum aus nach Süden auf die Städte Slowjansk und Kramatorsk vorzurücken. Einen Vorstoß gibt es auch aus östlicher Richtung. Und Militärexperten in London, die die Entwicklung in der Ukraine beobachten, gehen davon aus, dass die dort stationierten ukrainischen Verbände eingekesselt werden sollen. Doch seien die russischen Streitkräfte bisher damit nicht erfolgreich. Und wenn wir jetzt noch in den Süden der Ukraine blicken, dort gibt es ja mittlerweile eine breit und gefestigte Landbrücke von Russland zur Krim. Und dort formieren sich anscheinend russische Verbände für einen Vorstoß auf Saporischschja. In dieser Stadt sind ja viele Einwohner aus dem belagerten Mariupol geflüchtet.
Okay, so viel zur Lage in der Ukraine selber. Es wurde über die Ukraine geredet und wird. 40 Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister treffen sich in Deutschland auf der amerikanischen Basis in Ramstein. Ein großes Treffen, so eigentlich total selten, Andreas, und wichtig natürlich. Worum geht's da?
Ja, man muss erst mal sagen, zu dem Treffen haben die USA eingeladen. Das ist kein NATO-Treffen, auch wenn der Großteil der Verteidigungsminister und Spitzenmilitärs aus NATO-Staaten kommen. Du hast es ja bereits angesprochen. Es ist übrigens auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg gekommen. US-Verteidigungsminister Austin hatte 40 Staaten eingeladen und fast alle haben Vertreter geschickt. Und das Ziel des Treffens ist, zu klären, wie die Ukraine vor allem militärisch unterstützt werden kann. Und zwar insbesondere bei schweren Waffen. Diese Lieferungen will man besser koordinieren und abstimmen. Der Pentagon-Chef wollte zudem über seine Eindrücke der Kiew-Reise sprechen. Er war ja kürzlich in der ukrainischen Hauptstadt. Und es heißt, er habe dort wichtige Informationen bekommen. Und Details wollte er mit den NATO-Partnern und den befreundeten Staaten auf der US-Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz dann besprechen. Austin selbst hatte ja nach seiner Kiew-Reise klar gesagt, worum es ihm geht. Und Carsten, du hast es bereits erwähnt, das Ziel sei, Russland zu schwächen, dass es nicht mehr zu einer Invasion wie in der Ukraine in der Lage sei. Das heißt, Russland soll nicht mehr fähig sein, seine Nachbarn zu bedrohen. So hat es auch nochmal der Pressesprecher des Pentagon gesagt. Und das geht natürlich nur mit dem Einsatz schwerer Waffen, mit denen man Russland dann ja schwere Verluste zufügen will.
Und wenn man, wie wir beide, viel auch bei Twitter unterwegs ist und in den sozialen Netzwerken und Nachrichtendiensten, dann sieht man jetzt doch öfter schon mal Fotos von, ich habe, glaube ich, gerade eine niederländische Panzerhaubitze gesehen, die angeblich auf dem Weg sein soll oder verpackt wird. Die Briten melden, wir schicken das erste Gerät los, da geht es um schwere Waffen. Wo steht da Deutschland?
Ja, die Bundesregierung hat ja gesagt, man will die Ukraine auch militärisch unterstützen, auch wie bisher. Allerdings vornehmlich hat man das ja mit leichten Waffen gemacht, also mit schultergestützten Stinger-Flugabwehrraketen oder Panzerfäusten. Und mit schweren Waffen hat sich die Bundesregierung dagegen bisher relativ schwer getan. Also schwere Waffen, ich sage es einfach nochmal, Kettenfahrzeuge, Kampfpanzer, Artilleriegeschütze. Du hast ja eben bereits einiges angesprochen. Also die Bundesregierung hat sich da ziemlich schwer getan. Und in der Ampelkoalition ist man in dieser Frage zerstritten. FDP und Grüne sind für die Lieferung schwerer Waffen. Der Großteil der SPD-Fraktion sieht solche Lieferungen allerdings kritisch aus den verschiedensten Gründen. Also auch aus der Furcht heraus, Kriegspartei zu werden und weil die Ausbildung an diesem Waffensystem dann sehr lange dauern würde. Und in Ramstein, das ist eben so jetzt, in Ramstein hat es hier ganz offensichtlich jetzt einen Kurswechsel gegeben, denn Verteidigungsministerin Lamprecht hat bei dem Treffen angekündigt, Deutschland werde Gepard-Flugabwehrpanzer an die Ukraine liefern und damit würden jetzt doch schwere Waffen direkt an die Ukraine geliefert von Deutschland.
Aber erstmal ja nicht das, worüber wir die letzten Tage immer geredet haben, nämlich über den Schützenpanzer Marder, also ein gepanzertes Fahrzeug, mit dem Schützen-Infanteriesoldaten transportiert werden oder Kampfpanzer Leopard, Gepard. Der Panzer ist bei der Bundeswehr ausgemustert.
Das ist richtig. Die Heeresflugabwehr, die wurde bei der Bundeswehr vor 10 Jahren aufgelöst und damit wurde auch der Gepard-Flugabwehrpanzer ausgemustert. Aber die Rüstungsindustrie, beziehungsweise genauer Krauss-Maffei-Wegmann, soll noch über rund 50 dieser Waffensysteme verfügen. Und der Gepard hat zwei 35mm Kanonen und ist vor allem zur Bekämpfung von Flugzielen im sogenannten Nahbereich gedacht. Also damit können Hubschrauber, Drohnen oder Flugzeuge auf einer Entfernung von rund 6 Kilometer bekämpft werden. Und das Waffensystem ist aber, das muss man sehen, ziemlich kompliziert. Und Kenner glauben nicht, dass die Ausbildung in einigen wenigen Wochen möglich ist. Grundsätzlich kann man mit dem Gepard notfalls auch Bodenziele bekämpfen, also gegnerische Gefechtsfahrzeuge, aber dafür ist dieses System eigentlich nicht ausgerichtet.
Was andere schwere Systeme angeht, ging ja immer das Wort auch in unserem Podcast vom Ringtausch rum, also dass Staaten, die noch über Waffensysteme älterer Bauart verfügen, die vielleicht der Ukraine geben und von Deutschland neueres oder nicht ganz so altes Material wiederkriegen. Was konkret ist mit diesem Ringtausch gemeint?
Also damit sind vor allem indirekte Lieferungen von schweren Waffen gemeint. Die Bundesregierung war ja bisher gegen die direkte Lieferung von schweren Waffen, jedenfalls der SPD-geführte Teil der Bundesregierung und auch der Bundeskanzler. Und ein Argument war ja vor allem, ukrainische Soldaten müssten an Waffensystemen, an westlichen Waffensystemen erst lange ausgebildet werden. Und dann müsste die Logistikkette auch sichergestellt werden. Das heißt, es müssten Wartungspersonal und auch Ersatzteile bereitstehen. Und daher, so die Vorstellung der Bundesregierung, sollten vor allem Waffensysteme sowjetischer Bauart geliefert werden, weil diese Systeme den Ukrainern bekannt sind. Also, und ich finde, das macht durchaus Sinn, weil ja die Ausbildung dann entfällt. Und deshalb soll, jetzt sind wir wieder beim Ringtausch, deshalb soll Slowenien M84 Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Diese Kampfpanzer sind eine Weiterentwicklung des sowjetischen T-72 Kampfpanzers. Also damit kennen sich trotzdem die Ukrainer wohl aus. Und im Gegenzug erhält Slowenien dann Marder-Schützenpanzer und Transportpanzer vom Typ Fuchs von Deutschland aus. Das wäre dann der Ringtausch. Also Deutschland liefert indirekt schwere Waffen an die Ukraine, nämlich über Slowenien. Der Schützenpanzer Marder käme dabei nicht von der Bundeswehr, sondern aus dem Bestand der Industrie. Die Rede ist von rund 100 Mardern, die allerdings noch general überholt werden müssten.
Ja, general überholt müsste vielleicht auch die Einstellung der Bundesregierung werden zu schweren Waffen. Das sagen zumindest diejenigen, die diese Lieferung befürworten. Man hat schon den Eindruck, dass die Bundesregierung da zerstritten ist, oder?
Ja, in der Tat. Und die Koalitionsparteien waren sich oder sind sich eigentlich nicht einig in Sachen schwerer Waffen. Die Außenministerin und andere Grüne sind ja dafür, auch die FDP-Verteidigungspolitiker. Und bei der SPD ist man dagegen überwiegend zurückhaltend gewesen, muss man jetzt sagen. Allerdings hat sich die Ampel jetzt auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt, der am Donnerstag vom Bundestag verabschiedet werden soll. Und laut diesem Antrag will die Ampel Waffenlieferungen beschleunigen und es wird sich zudem für die Lieferung schwerer und auch komplexer Systeme ausgesprochen, allerdings ohne Deutschlands Verteidigung zu gefährden. Also nach außen kann die Ampel jetzt Einigkeit demonstrieren. Allerdings erfolgte diese Einigung vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Unionsparteien angekündigt hatten, ihrerseits einen Antrag in den Bundestag einzubringen, der die Lieferung auch schwerer Waffen fordert. Dieser Antrag hätte die Abgeordneten der Ampel, die für schwere Waffen sind, in Bedrängnis bringen können. Also hat man sich jetzt auf eine gemeinsame Entschließung geeinigt und die soll dann im Bundestag am Donnerstag verabschiedet werden.
Dann nehmen wir doch mal an, dass es in irgendeiner Weise durchgeht, dass es heißt, jawohl, schwere Waffensysteme an die Ukraine. Das heißt ja immer noch nicht, dass das sofort passiert, aber es heißt, dass sofort darüber geredet wird, wie kriegen wir denn ukrainische Soldaten fit für die Bedienung? Wie soll die Ausbildung laufen? Etwa in Deutschland?
Ja, das sieht so aus, denn wenn Waffensysteme geliefert werden, die dann von ukrainischen Soldaten bedient werden sollen und die sie nicht kennen, dann müssen sie ja natürlich ausgebildet werden. Und das gilt ja auch für diesen Flugabwehrpanzer Gepard. Diese Ausbildung kann in Deutschland erfolgen, aber sie könnte auch in anderen Ländern durchgeführt werden, zum Beispiel Polen. Aber was man von den Kennern hört, ist die Ausbildung am Gepard sehr anspruchsvoll und kompliziert. Und da wird man wohl nicht wie beim Schützenpanzer Marder mit einigen Wochen hinkommen. Das wird dann doch etwas länger dauern. Es werden aber in Deutschland auch noch weitere Waffenausbildungen vermutlich stattfinden. Denn anders als Deutschland werden die Niederlande wohl 5 Artilleriegeschütze an die Ukraine liefern. Du hast es ja bereits angedeutet, Carsten. Und zwar die Panzerhaubitze 2000, über die ja auch die Bundeswehr verfügt. Die Niederländer werden dafür aber in Deutschland ausgebildet, weil sie dafür keine eigene Einrichtung haben. Daher werden die ukrainischen Soldaten wohl zur Ausbildung nach Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz kommen. Dort befindet sich nämlich die Artillerieschule der Bundeswehr. Artilleriegeschütze haben aber auch die USA der Ukraine zugesagt. Das heißt, ukrainische Soldaten werden an diesem Waffensystem ebenfalls in Deutschland ausgebildet, allerdings auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Carsten, so viel zu den schweren Waffen. Du hast am Beginn ja schon über die Warnung des russischen Außenministers Lavrov gesprochen. Er sieht einen Weltkrieg als so wörtlich reale Gefahr. Wie sind denn die Reaktionen auf diese Äußerung?
Sie sind auf jeden Fall so, wie ich sie mir gewünscht habe, nämlich einigermaßen ruhig und gefasst, und da lässt sich keiner verrückt machen. Es kam aus dem Pentagon, also dem amerikanischen Verteidigungsministerium, ganz klar Kritik. Das sei eine Eskalation, natürlich erstmal nur eine mit Worten, aber immerhin eine Eskalation. Die USA, hat der Ministeriumssprecher John Kirby bei CNN betont, hätten als Reaktion darauf die Einsatzbereitschaft ihrer Atomwaffen nicht verändert. Also nicht irgendwelche Alarmstufen da ausgelöst. Man hat den Eindruck, dass die gesamte russische Armee und der Staat seit Beginn des Krieges schwächer geworden seien, hat Kirby noch gesagt. Und dann hat er eben auch nochmal betont, dass man möchte, dass Russland auf Dauer nicht mehr in der Lage sein wird, seine Nachbarn zu bedrohen. Also gleich abgelenkt von dieser Weltkriegsvision. Wir haben in Deutschland natürlich auch viele ruhige, ablehnende Reaktionen. Ich zitiere jetzt mal nur den Unionsfraktionsvize Wadefuhl. der glaube nicht, das ist ja sozusagen die Verlängerung dieses Gedankens, dass Deutschland durch die Lieferung schwerer Waffen zur Kriegspartei werde. Offenbar soll ja auch mit solchen Drohungen da die Angst geschürt werden. Aus Großbritannien kommt eine Ablehnung. Interessant fand ich auch, dass auch der Sprecher des chinesischen Außenministeriums gesagt hat, niemand wolle einen dritten Weltkrieg. Jetzt sei es wichtig, den Prozess von Friedensgesprächen zu unterstützen. Wir haben ja von China schon eigentlich seit ein paar Tagen da gar nichts mehr gehört. Insofern finde ich diese Äußerung besonders interessant.
Ja, während der russische Außenminister zumindest indirekt Weltuntergangsszenarien entwirft, hat UN-Generalsekretär Guterres ihn und Putin jetzt in Moskau getroffen. Bisher sind ja alle diplomatischen Bemühungen gescheitert, den Ukraine-Krieg zu beenden oder zumindest eine Feuerpause zu erreichen. Wie sind denn die Chancen des UN-Generalsekretärs, hier etwas zu erreichen, Carsten?
Ich glaube, im Moment muss man da ganz realistisch sagen, das geht nahe Null. Da ist erstmal gar nichts zu wollen, glaube ich, für Herrn Guterres. Das ist ein Signalbesuch sozusagen. Er war ja kommt jetzt erst dahin. Der Krieg läuft ja schon relativ lange. Das ist schon kritisiert worden. Er hat gesagt, er käme in einer Friedensmission, hat die Bildung einer trilateralen Gruppe zur Lösung humanitärer Probleme vorgeschlagen. Da sollen also Vertreter der Vereinten Nationen, der Ukraine und Russlands drin sitzen. Da könnte es denn laut Guterres um die Sicherheit von Fluchtkorridoren gehen. Das sind so die Linien, die er im Moment sieht. Humanitärer Korridor wird erwähnt. Du hast ja gesagt, dies scheitert immer wieder. Man kriegt die Menschen aus Mariupol kaum raus. Das ist eigentlich das, was er im Moment auch nur tun kann. Er wird als nächstes dann in die Ukraine fliegen oder fahren, muss er ja wahrscheinlich, um sich dort mit Zelensky zu treffen. Und wird ihm unter anderem auch sicherlich sagen müssen, dass zum Beispiel der russische Außenminister, haben wir schon wieder Herrn Lavrov, den haben wir heute öfter gesagt hat, dass Russland prinzipiell für eine Verhandlungslösung sei. Derzeit sei es aber noch zu früh, um über Vermittler in dem Prozess zu reden. Also sogar nur über Vermittler, also um das Äußere eines solchen Prozesses. Und das ist, wenn man das mal frei aus dem Diplomatischen übersetzt, die klare Aussage, du kannst wieder nach New York fliegen, hier passiert erstmal gar nichts in Richtung Frieden.
Wir haben in diesem Podcast vor allem zu Beginn des Krieges ja über die Sicherheit ukrainischer Atomkraftwerke gesprochen. Einrichtungen sind ja teilweise von russischen Truppen beschossen worden. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat sich da immer wieder mit großen Bedenken zu Wort gemeldet. Am Dienstag ist der Behördenchef Rossi zur Atomruine Tschernobyl gereist, die zeitweise ja in russischer Hand war. Wie beurteilt die IAEA aktuell die Sicherheit dort?
Sie macht sich weiter große Sorgen und das ist ja auch nicht irgendein Tag, an dem er da angekommen ist, sondern das ist eben der 26. April gewesen, also auf den Tag 36 Jahre nach der Katastrophe in Tschernobyl, an die sich die Älteren von uns noch erinnern werden. Zeitweilig war ja dieses Gelände der Atomruine von russischen Truppen besetzt. Es war sowieso Sperrgebiet und da war der Strom abgeschnitten, es gab keine Meldeleitungen mehr, man hatte also die begründete Sorge, weil auf dem Gelände eben nicht nur dieser damals explodierte Reaktor steht, sondern auch viele, viele Brennstäbe, die dort weiter gekühlt werden müssen, dass es die Stromversorgung für die Kühlung möglicherweise nicht mehr ewig geben würde. Da wurden Dieselaggregate benutzt. Das ist jetzt im Moment etwas besser, aber er sagt, der Herr Rossi, dass die Atomkraftwerke in der Ukraine, und damit meint er eben nicht nur Tschernobyl allgemein, weiterhin ein großes Sicherheitsrisiko bedeuten, und zwar für Gesamtmittel- und Osteuropa. Das ist natürlich nichts, was wirklich beruhigt. Die Lage sei schwierig, zum Teil wegen beschädigter Brücken. Hier bezieht er sich auf Tschernobyl und Entminungsarbeiten. Das heißt, da hat es auch Verminungen seitens der Russen gegeben. Die Ukraine hat nach seinen Angaben eine Liste zugesandt mit Ausrüstungsgegenständen, die ganz dringend benötigt werden, also Strahlenmessgeräte, Schutzanzüge, weitere Dieselgeneratoren. Strahlenmessgeräte auch deshalb, weil man zwischendurch erhöhte Strahlenwerte in Tschernobyl gemessen hatte, vermutlich durch aufgewirbelten Staub von den russischen Besetzern, die nicht wussten, was da eigentlich passiert ist. Also es ist eine angespannte Lage. Man rechnet damit, dass vor allem weiteren Militäraktionen der Russen auch andere Kernkraftwerke in der Ukraine, die ja noch in Betrieb sind, möglicherweise zu neuen Problemen werden könnten, und hat gesagt, wir, die Behörde, wir behalten also auf jeden Fall die weitere Entwicklung ganz klar im Blick. Und Grossi hat jetzt schon angekündigt, dass er auch immer wieder periodisch zurückkommen will, um einfach zu gucken, wie es da aussieht. Andreas, wir haben eine kleine Korrektur. Im letzten Podcast ging es nämlich unter anderem um die weltweiten Militärausgaben, die das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI vorgestellt hat. Und bei einer Zahl von ganz vielen, da ist uns ein Fehler unterlaufen.
Ja, in der Tat. China hat im vergangenen Jahr nicht knapp 400 Milliarden Dollar für die Rüstung ausgegeben, wie ich gesagt habe, sondern laut SIPRI 293 Milliarden Dollar. Das ist also die korrekte Zahl. Da ist mir in der Tat ein Fehler unterlaufen.
Und damit kommen wir zu den Mails unserer Hörer und Hörerinnen in diesem Fall. Franziska Goller schreibt: Es heißt immer, wenn der Krieg zugunsten Putins ausgeht, dann wird er weitere Staaten angreifen. Ich finde, das kann man nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Außerdem muss man auch den anderen Fall bedenken. Was, wenn Putin es einfach nicht schafft, den Krieg zu gewinnen? Er wird es niemals akzeptieren, eine Niederlage einzugestehen, also wird er immer schwerere Waffen einsetzen und immer gnadenloser vorgehen. Das wird es für die Staatengemeinschaft auch immer schwerer machen, nicht doch in den Krieg einzugreifen, schreibt sie. Umso länger der Krieg dauert, umso mehr steigt also das Risiko, dass sich der Konflikt ausweitet. Warum wird nicht diskutiert, ob die Überlassung des Donbass an Russland unter bestimmten Voraussetzungen, Klammer auf, Sicherheitsgarantien, Garantien für die Bevölkerung, nicht vielleicht doch dem Willen der Ukraine entspricht, wenn dies ein Ende aller Leiden bedeuten würde? Kann man das nicht öffentlich diskutieren, da es Russland nützen könnte, wenn Stimmen aufkämen, die ein Einlenken Selenskys fordern?
Die ukrainische Regierung hat da eigentlich eine klare Position. Gerade Selenskyj hat immer wieder als Ziel die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine betont, denn der Angreifer ist ja Moskau. Insofern ist es schwierig, von außen Kiew zum Einlenken zu bewegen oder darauf hinzuwirken, auf den Donbass oder auch auf die Krim ganz offiziell zu verzichten. Das sind letztlich nur Punkte, die die Regierung in Kiew entscheiden kann. Und die von Franziska Goller genannten Sicherheitsgarantien für die Ukraine haben ja bei den bisherigen Gesprächen durchaus eine Rolle gespielt. Denn Kiew hatte ja angeboten, vor diesem Hintergrund auf den eigentlich angestrebten NATO-Beitritt zu verzichten. Und diesen NATO-Beitritt wollte ja Moskau unter anderem mit diesem Krieg verhindern, weil ein Beitritt aus russischer Sicht Moskaus Sicherheitsinteressen zuwiderlaufen würde. Also Russland hat ja sogar gefordert, dass die komplette NATO-Infrastruktur, wie sie seit 1997 in den osteuropäischen Ländern errichtet worden ist, dass diese NATO-Infrastruktur verschwindet. Und das ist für die betroffenen Länder natürlich nicht akzeptabel, also für die Balten und Polen. Und inzwischen gibt es ja sogar die Diskussion, dass es Moskau möglicherweise in Wirklichkeit gar nicht allein um Sicherheitsinteressen geht.
Genau, wir hatten ja in der vergangenen Woche über den Aufsatz der russischen Agentur RIA Novosti gesprochen, in der letztlich die Unterjochung der Ukraine gefordert wird.
Ja, genau so ist es. Und Warnungen gibt es vor allem von Balten und Polen, dass die Ukraine erst der Anfang sei und der Kreml weitere Länder im Visier habe. Und die Debatte über die Lieferung schwerer Waffen spiegelt in meinen Augen daher auch die Diskussion wider, wie man mit Russland umgehen soll. US-Verteidigungsminister Austin hat ja nach seinem Kiew-Besuch klar gesagt, was die Position der USA ist. Wir haben es ja eben auch schon mal gesagt, Russland müsse weiter geschwächt werden, dass Moskau zu einem Einmarsch wie in der Ukraine nicht mehr in der Lage sei. Und das heißt ja konkret, weitere schwere Waffen für die Ukraine. Zugleich besteht da aber auch die Gefahr der Eskalation, denn der Aggressor Russland wird versuchen, seinerseits den Krieg zu verschärfen. Das heißt, es wird dann wohl noch mehr Tote und noch mehr Verletzte und noch mehr Leid geben. Und hinzu kommt die Sorge, die NATO könnte auf diese Weise Kriegspartei werden. Bundeskanzler Scholz hatte ja sogar vor der Gefahr eines dritten Weltkrieges gewarnt und darüber auch gesprochen. Und man muss aber auch die Frage stellen, wie kommt der Kreml, wie kommt Putin ohne Gesichtsverlust aus diesem Krieg wieder heraus? Darf man ihm Teile des Donbass zugestehen oder die Landbrücke zur Krim? Oder würde er sogar nach einer entsprechenden diplomatischen Lösung über kurz oder lang wieder versuchen, mit militärischen Mitteln eine russische Einflusszone zu schaffen? Das sind alles Fragen, die sich stellen. Und was war noch besonders und was das alles noch besonders schwierig macht, ist ja auch, dass man im Hinterkopf haben muss, dass Russland eine Atommacht ist. Und es gibt zunehmend aber auch Stimmen, die sagen, das dürfe bei der militärischen Reaktion keine Rolle spielen, weil Russland so viel Rationalität noch hat und weil Moskau beim Einsatz von Atomwaffen ja auch seine eigene Existenz riskieren würde. Aber ob ein Putin, der gegebenenfalls mit dem Rücken zur Wand steht, letztlich so viel Restrationalität haben wird und seine Drohung nicht umsetzen wird, eine letzte Gewissheit darüber haben wir natürlich nicht.
Auch nicht in diesem Podcast, das tut uns leid, wir würden Ihnen da gerne die Entwarnung geben, können wir nicht, aber es sieht ja eher nicht danach aus, das ist der aktuelle Stand. Wenn Sie auch Fragen haben an uns, irgendwas sagen wollen, Feedback geben, wir brauchen diesen Input, wir freuen uns drüber. Die Adresse ist streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte dabei mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit
Andreas Flocken
und mit mir, mit Carsten Schmiester. Heute möchten wir Ihnen denn noch zum Schluss wie immer einen Podcast empfehlen, diesmal aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info im Coronavirus Update. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich schiefgelaufen bei der Impfkampagne in Deutschland?
Hallo, ich bin Corinna Hennig und ich spreche heute in einer Sonderfolge unseres Updates mit zwei Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Verhalten der Menschen und der Akzeptanz von Corona-Maßnahmen besonders gut auskennen. Cornelia Beetsch und Mirjam Jenny, sie sind beide Psychologinnen und forschen an der Uni Erfurt zur Gesundheitskommunikation. Sie erklären, wie es zu dem großen Vertrauensverlust in die Politik gekommen ist in Deutschland im Laufe der Pandemie. Was hätte anders laufen müssen, um eine höhere Impfquote zu erreichen? Und ich frage Sie, was wir daraus lernen können für andere Krisen, zum Beispiel für die Kommunikation rund um die Klimakrise. Das Coronavirus-Update gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek.